Ja, schönen Abend hier in der Rottumstraße. Danke für die Einladung. Die geht zurück auf eine Veranstaltung im Mehringhof zum Thema G7-Treffen in Elmau und dem Engagement damals auch zu TTIP. Mein Name ist gesagt worden, Winfried Wolf. Ich bin gebürtig Schwabe, hört man aber glaube ich nicht oder sollte man nicht hören. Habe hier in Berlin studiert, in Westberlin in den 70er Jahren. War 8 Jahre im Deutschen Bundestag, Abgeordneter für die PDS in Baden-Württemberg gewählt, 1994 bis 2002. Bin in keiner Partei organisiert. Ich arbeite eigentlich zu drei Themen schwerpunktmäßig: einmal zum Thema Weltwirtschaft, Globalisierung, wo eine ganze Reihe von Büchern von mir herauskam. Zweitens zum Thema Krieg, also Antikriegsarbeit, wo ich im Jahr 99 während des Kosovo-Kriegs die Zeitung gegen den Krieg gegründet habe, die es heute noch gibt, jedes Jahr zweimal. Und zum Thema ganz was anderes, Verkehrspolitik, das heißt autofreie Städte, Stadtplanung, habe auch ein Berlin-Buch geschrieben und mache sehr viel mit bei dem Kampf gegen die Privatisierung der Deutschen Bahn seit 2005 im Zusammenhang mit ATTAC und mit anderen linken Gruppen. Ich habe zwar eine persönliche Geschichte, die mit Griechenland zu tun hat, die man noch streifen kann, die ist jetzt nicht so wichtig, aber das hat mich eben was elektrisiert nach der Wahl am 29. Januar, als Syriza eine Regierung und damit nicht an die Macht, aber an die Regierung kam. Habe ich in kurzer Zeit, im März, eine Zeitschrift gegründet mit Namen Faktencheck Hellas, Solidarität mit der Bevölkerung in Griechenland. Eine Zeitschrift, die bisher fünfmal erschien. Die fünfte Ausgabe habt ihr vorne liegen und die anderen Ausgaben 1 bis 4 liegen, ich glaube, drei Stück jeweils vorne auch aus. Die Zeitschrift Faktencheck Hellas hat eigentlich vom Namen her schon das Ziel gehabt. Wie das weitergeht, wissen wir nicht genau. Das Ziel gehabt, der Lügenpropaganda, der Demagogie in den Medien, was die realen Fakten zu Griechenland sind, die realen wirtschaftlichen Verhältnisse, sozialen Verhältnisse, Situation in Syriza und so weiter, Fakten, Gegenmaterial, ernsthafte Analysen und Zahlen und Statistiken entgegenzustellen. Wir haben mit der Zeitschrift jeweils 40.000 Auflage erreicht. Also, dass die jetzt gratis wäre, stimmt nicht ganz. Sie ist hier gerne gratis, aber sie kostet 15 Cent das Stück. Wir haben addiert jetzt über 250.000 Exemplare gedruckt. Das ist auch für mich, der ich eine gewisse Erfahrung mit Zeitungen habe, ungewöhnlich, dass wir innerhalb von einem halben Jahr über 200.000 Exemplare druckt und ohne eine einzige Organisation und ohne einzige Partei oder Stiftung oder irgendwas hinter sich, die auch vertreiben kann, auf Rechten vertreiben kann, abgenommen werden und die Bilanz einigermaßen stimmt. Also wir machen keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust. Das ist sehr gut. Die letzte Ausgabe von Faktencheck Hellas Nummer 4 erschien in 6 Sprachen, also in Deutsch, in Griechisch, in Französisch, Italienisch, Spanisch und Englisch. Davon in Deutsch gedruckt und in Griechisch auch gedruckt. In Griechisch gedruckt als Beilage der großen linken Tageszeitung Efsin. Efsin ist die Zeitung der Redakteure, dazu kann ich nachher vielleicht noch was sagen. Darüber hinaus, das ist auch schon gesagt worden, bin ich Chefredakteur von der Zeitung Luna Park 21. Das sagt einem natürlich wenig, Luna Park ist ein Vergnügungspark, aber der Untertitel heißt Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie. Also eine Zeitschrift, die primär sich die Aufgabe macht, aus linker, marxistischer Sicht die globale Ökonomie zu beleuchten, zu analysieren und auch Alternativen aufzuzeigen. Also Gegenwehr, Widerstand, Hoffnung, Solidarität, wie es anders sein kann. Diese Zeitschrift wurde vor bam, 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 7, 7,5 oder 8 Jahren gegründet in Berlin. Auch nur von einem kleinen Kreis von 10 Leuten, ohne irgendwas hinter uns und existiert jetzt gut und recht und schlecht. Seit diesen 8 Jahren an 500 Bahnhofskiosken wird sie vertrieben und über Abonnements erhältlich, aber kleine Auflage unter 5.000, aber eben in Österreich, Schweiz und Deutschland und Luxemburg auch im Kioskvertrieb. Das ganz grob zu meinem Hintergrund und zu dem Referat selber. Ich möchte drei Zeitungsmeldungen kurz vorstellen, die ungefähr deutlich machen, wo wir stehen. Erste Meldung vom 23. Juli. Tsipras bekommt Lob aus Brüssel. Das ist ungewöhnlich. Tsipras hat eigentlich fast nur Hass aus Brüssel bekommen bis dahin, aber inzwischen wird er gelobt und wird er gesagt, dass er ja, doch einigermaßen inzwischen die Politik der Europäischen Union umsetzen würde, wie es dazu kam, soll in meinem Referat dargelegt werden. Zweiter Ausschnitt aus der Berliner Zeitung, Inseln zu Schnäppchenpreisen, wo geschrieben wird, welche griechischen Inseln ab 1 Million Euro aufwärts zu haben sind, ganze Inseln, komplett mit allem drum und dran, also was hier ja, in besserer Lage vielleicht ein Haus mit 4 Partien kostet, kann man eine ganze Insel inzwischen in Griechenland erwerben, nach der Niederlage von Syriza. Und letzte Schlagzeile, Hoffnung für Fraport in Griechenland. Das heißt, der Fraport hat 23 oder 18, weiß nicht mehr genau, die lukrativsten Regional-Airports, darunter Thessaloniki und Chania in Kreta, erworben für schlappe 1,2 Milliarden Euro. Ich glaube, 40-Jahres-Leasing läuft es und wird jetzt, da auch Fraport am Athena-Flughafen beteiligt ist, im Grunde einen erheblichen Teil der Tourismusgelder, die in Griechenland fließen, von vornherein abgreifen, die sozusagen gar nicht mehr in griechische Hand kommen. Man muss sich fragen, was passiert ist, weil doch Griechenland eigentlich ein halbes Jahr lang die Schlagzeilen beherrscht hat, jetzt eigentlich die Schlagzeilen ganz woanders. Man könnte sagen, naja, die Kanzlerin hat es ja selber gesagt. Frau Merkel sagte, das Flüchtlingsthema wird uns weit mehr beschäftigen, als Griechenland uns beschäftigt hat, Zitat Ende. Aber man muss sagen, Flüchtlingsthema hat ja auch mit Griechenland zu tun. Griechenland ist inzwischen das Land, in dem am meisten Flüchtlinge landen, mehr als in Italien. Das heißt, ich glaube, in diesem Jahr bereits 200.000, die in Griechenland primär auf den Inseln, die direkt der Türkei vorgelagert sind, gelandet sind, durch Griechenland marschiert sind zum Teil mit Zügen, zum Teil mit Taxen, zum Teil zu Fuß gegangen sind, wo vor allem ein beträchtlicher Strom von tausenden Leuten von Thessaloniki nach Norden zieht, an die mazedonische Grenze. Zum Teil gab es Ende Juli auch Zuspitzung an dieser Grenze, Ende August Zuspitzung an dieser Grenze, als die mazedonische Polizei die Grenze dicht gemacht hat und versucht hat zu verhindern, dass weitere Flüchtlinge über Mazedonien weiter nach Serbien, weiter nach Ungarn fliehen. Der ist momentan aufgegeben worden. Trotzdem spricht sehr viel dafür, dass das Flüchtlingsdrama sich weiter in Griechenland zuspitzen wird. Die Europäische Union plant, ein gigantisches Auffanglager in Piräus zu bauen, wo 10.000 und mehr Flüchtlinge festgehalten werden sollen, um diese Flucht zu kanalisieren und zu stoppen. Es sollen zwei solche riesige, ja fast Flüchtlingsknäste gebaut werden, eins in Italien, eins in Griechenland, damit eben diese Ereignisse der letzten Wochen, die zunächst mal zum Teil auch sehr sympathisch erscheinen, dass Deutschland einige 10.000 Flüchtlinge aufgenommen hat, nicht mehr so stattfinden werden, sondern die früher ausgebremst werden. Also die Frage, wie erklärt sich, dass Griechenland aus den Schlagzeilen rausgeraten ist, ist, glaube ich, durch drei Punkte erklärt. Schäuble ist hochzufrieden, wie er sagt, über die Entwicklung in Griechenland seit den letzten Wochen. Im Grunde hat die Europäische Union und haben Schäuble und Herr Dijsselbloem und Herr Juncker, das heißt die Eurokraten, die Herrscher über den Euro, drei Dinge erreicht. Erstens haben sie erreicht, dass in Griechenland die sogenannte Austeritätspolitik nochmal zementiert wurde, betoniert wurde, etabliert wurde und Griechenland den Sparkurs, darauf werde ich am Ende nochmal eingehen, nochmal verschärfen wird müssen in den nächsten Jahren. Der stand lange im Zweifel. Es gab ein halbes Jahr eine Hoffnung in ganz Europa, dass diese Austeritätspolitik verändert werden würde und man mehr wieder in Richtung von Binnennachfragestärkung gehen würde. Zweitens wurde erreicht, dass den Peripherieländern vor allem, also Irland, Spanien, Portugal, aber auch Italien und Frankreich gesagt wurde, Schwäbisch sagt man, wo der Bartel den Most holt, das versteht man wahrscheinlich hier nicht, gesagt wurde, wo der Hammer hängt, dass klar gemacht wurde, dass ein Land, wenn es aufmuckt gegen die Eurokraten, gegen Berlin und Brüssel, dass dieses Land oder dessen Regierung und dessen Bevölkerung noch stärker in den Dreck gedrückt wird, als vorher schon der Fall war. Das soll auch Warnung sein an zum Beispiel Señor Iglesias von Podemos in Spanien, wenn im November vielleicht eine PASOK-Podemos-Regierung an die Macht, nicht an die Macht, an die Regierung kommen sollte, dass denen schon mal jetzt klar gemacht wird, wenn sie auch einen ähnlichen Kurs wie Syriza beschreiten sollten, dass dann entsprechend ähnlich vorgegangen werden würde. Und drittens wurde erreicht, dass in Griechenland selber eine, naja, also bis zum 6. oder bis zum 7. Juli hätte ich gesagt, eine authentische, linke, populäre, in den Massen verankerte Kraft, nämlich Syriza, zerschlagen wurde, gedemütigt wurde und dezimiert wurde, in drei Teile aufgespalten wurde und damit im Grunde eben auch dieser Hoffnungsschimmer, dass über Wahlen und Massenmobilisierungen eine solche Gegenmacht aufgebaut werden könnte, zumindest einen schweren Rückschlag erlitten hat und damit auch wir als gesamte Linke eine schwere Niederlage erlitten haben. Wenn wir uns die griechische Entwicklung der letzten 15 Jahre anschauen, dann kann man sagen, dass in Griechenland nach der Einführung des Euro, Griechenland war das letzte Land, was den Euro bekommen hat, auf eine sehr dubiose Art und Weise bekommen hat, das heißt Griechenland war nicht, im Anfang nicht beim Euro dabei und es gab eine verrückte Situation, die in den Medien gar nicht auftaucht, nämlich dass als klar war, Griechenland wird nicht im Euro sein 2000, sich in Griechenland die innergriechische Debatte über die Reparationen zugespitzt hat und ein Urteil eines griechischen Landgerichtes bis hin zum Areopag, zum höchsten griechischen Gericht kam und diesem Urteil Recht gegeben wurde, wonach den Opfern eines NS-Massakers es zustünde, dass sie deutsche Entschädigung bekommen sollten. Und da Deutschland Entschädigung an die Opfer und ihre Nachkommen der Opfer nicht zahlt, sollte es möglich sein, dass deutsches Eigentum, vor allem Eigentum der deutschen Regierung, des deutschen Staates in Griechenland beschlagnahmt werden kann. Eine Gerichtsvollzieherin war bereits im Sommer 2001 im Goethe-Institut und in einem Museum, was den Deutschen gehört, in Athen und wollte Beschlagnahmungen, also einen Kuckuck an die Tür kleben und Beschlagnahmen aussprechen. Und da kam es zu einem engen Kontakt zwischen dem damaligen Ministerpräsident Simitis, ein enger Freund von Gerhard Schröder, und dem kam Gerhard Schröder, damals Kanzler in Deutschland. Innerhalb von einem Vierteljahr bekam Griechenland auch den Euro. Wobei man, ich gehe nachher darauf ein, durchaus sagen kann, dass der Euro kein Geschenk war, sondern wenn dann ein Danaergeschenk oder ein trojanisches Pferd war, wo im Grunde die griechische Krise sich damit nochmal verschärft hat. Trotzdem muss man sagen, dass nach der Einführung des Euros zunächst mal einen fortgesetzten Aufschwung in Griechenland gab, bis zur allgemeinen Wirtschaftskrise 2008 und danach eigentlich auch noch 3-4 Jahre nach der Krise 2008 es noch nicht eine tiefe Krise gab. Die Situation 2000 bis 2010 war ungefähr durch 6 Faktoren gekennzeichnet. Erstens, in Griechenland wurden in den Zeiten im Jahrzehnt 2000 bis 2010 einige Großprojekte realisiert, die in erheblichem Maß Geld gebunden haben, Nachfrage geschaffen haben und Arbeitsplätze gesichert haben. Großprojekte, die ja mit riesigen Schulden verbunden waren, das war die Olympiade zum Beispiel, das war der U-Bahn-Bau in Athen, das war eine riesige Brücke über den Isthmus zum Peloponnes rüber und es war ein ausgedehnter Autobahn- und Fernstraßenbau in ganz Griechenland, der in starkem Maß auch mit Regionalisierungsmitteln der Europäischen Union finanziert wurde. Es gab zweitens in Griechenland in der Zeit eine fortgesetzte Aufrüstung des Landes, wo in erheblichem Maß deutsche und französische Rüstungskonzerne profitiert haben. Unter anderem hat Griechenland heute die größte Panzerflotte von ganz Europa. Ich glaube 1122, jetzt stimmt nicht genau, aber es ungefähr. Mehr als 1000 Panzer darunter fast 1000 Leo-2-Panzer. Das ist dreimal mehr, als die Bundeswehr an Panzer hat. U-Boot-Lieferungen, wo vor allem Rheinmetall, wieder ähnlich wie bei Panzern, Rheinmetall und Siemens von profitiert haben und Feldhaubitzen und so weiter. Sodass Griechenland am Ende bis vor 4 Jahren ungefähr ein Anteil, die Rüstungsausgaben machten 4,2% des griechischen Bruttoinlandproduktes aus. Im Vergleich, in Deutschland liegen sie bei ungefähr 1,2%, in den USA bei 2% oder bei 3%. Das heißt, Griechenland hat anteilmäßig am Bruttoinlandsprodukt einen der höchsten Rüstungshaushalte der Welt in Friedenszeiten. Klar, in Kriegszeiten sieht es anders aus. Der im Grunde ähnlich hoch ist wie der türkische Rüstungshaushalt. Wobei man sagen muss, dass die europäischen Rüstungsexporteure immer beide Seiten, Türkei und Griechenland, gleichermaßen sogar mit den gleichen Waffen bedient haben. Also Leo 2 für Türkei, Leo 2 für Griechenland, U-Boote für Griechenland, U-Boote für Türkei, sodass so ein gegenseitiges Hochrüsten stattgefunden hat. Wobei Griechenland und Türkei, ähnlich wie bis 1945 Deutschland und Frankreich oder ähnlich wie heute Serbien und Kroatien, als Erbfeinde gelten in populistischen, rechtsgewirkten Argumentationen von rechten Türken und rechten Griechen aufgrund von langen Kriegen und langen Verlusten, die es gegeben hat. Nun Stichwort Griechenland. Griechische Menschen lebten bis zum Jahr 1923 ungefähr 4 Millionen Griechinnen und Griechen in Kleinasien, also auf dem türkischen Festland. Griechenland ist nach dem Ersten Weltkrieg bezahlt von USA, von England und Frankreich in der Türkei einmarschiert im Interesse der Kolonialisten und der Imperialisten, hat eine schwere militärische Niederlage, was in Griechenland die Katastrophe genannt wird, erlitten, woraufhin diese 4 Millionen oder über 3 Millionen Griechinnen und Griechen, die seit über einem halben Jahrtausend, vielleicht einem Jahrtausend, glaube ich, in Kleinasien auf dem türkischen Festland gelebt haben, vertrieben wurden. Wurden auch 200.000 Türken aus Griechenland vertrieben und diese 3 Millionen Griechen und Griechen zurück ins alte Griechenland deportiert werden mussten, wo sie lange Zeit in Lagern gelebt haben und jetzt allmählich sich integrieren konnten. Das war der zweite Punkt, Rüstung, Aufrüstungsprozess. Der dritte Punkt, verbunden mit Aufrüstung und den Großprojekten, ist eine Korruption im riesigen Maßstab. Also wenn immer wieder gesagt wird unseren Medien, dass Griechenland endemisch, die Bevölkerung und die Strukturen endemisch korrupt sei und dass die Fakelaki, also der Briefumschlag, in dem man 10 Euro, 20 Euro, 100 Euro reinsteckt, um einen Führerschein zu kriegen oder im Krankenhaus ein Einzelzimmer zu kriegen oder eine bessere Behandlung zu kriegen und so weiter, das sei das Problem, kann man sagen, das ist ein Quatsch, das ist auch wahr, das stimmt, das ist so in Griechenland, aber das Hauptproblem ist, dass die gesamte griechische Elite zu gefühlt 80-90% aufgekauft wurde von den Korruptionsgeldern der deutschen Konzerne, sicherlich auch französische, britische und andere Konzerne, da weiß man es nicht so genau, aber man kann annehmen, es wird ähnlich gewesen sein. Das kann man daran festmachen, dass es gerichtsnotorisch wurde, also gerichtsbekannt wurde, dass der Siemens-Konzern allein im Zeitraum 2000 bis 2012 ungefähr 200 Millionen Euro an Schmiergelder in Griechenland ausgegeben hat. Also ein Konzern, Siemens, hat 200, also jetzt wirklich dokumentiert im Einzelnen, ja, welche Kasse und so weiter, so hat 200 Millionen Euro ausgegeben in 10, 12 Jahren. Wenn man sich überlegt, dass ein kleines Land wie Griechenland mit 10, 11 Millionen Einwohnern, mit nur zwei Parteien damals, also Neo Demokratia, Konservative und PASOK, die Sozialdemokraten, gefühlt nicht mehr als, meine Tochter sagt, Bestimmer, nicht mehr als vielleicht 50.000 Bestimmer hat. Also Parteibonzen, Gewerkschaftschefs, Staatsanwälte, Top-Militärs, was braucht man noch? Weiß nicht genau. Also, so, wenn da jetzt von einem Konzern allein über 100 Millionen Euro reinfließen, ja, also gefühlt werden es mindestens 500 oder 300 Millionen Euro gewesen sein, was die europäischen Top-Konzerne gezahlt haben, um Olympiade zu kriegen, um Panzer zu exportieren und so weiter, dann muss man sagen, dass damit im Grunde bis auf ganz, ganz wenige super ehrliche heute die griechische Elite gekauft würde und gefügig gemacht würde, um die entsprechenden Politiken der Europäischen Union umzusetzen. Das heißt natürlich auch, wobei dann nicht die letzten 10 Jahre allein so waren, sondern sicherlich Jahrzehnte vorher auch so, wenn die Spitze des Landes so korrupt gemacht wird, dass dann natürlich das durchsickert, eine gesellschaftliche relative Mentalität stattfindet, die Korruption, weiß ich nicht, Trinkgeld sacken bei uns manchmal auch, ja. Also ist ja auch so die Frage, also ob das immer gleich mit dem Begriff Korruption zu belegen ist, Frage, die man sich stellen sollte. Überhaupt auch, wenn Leute mich anmachen und sagen, ja, es stimmt, ich war auf der So-und-so-Insel und da haben die mir Essen gegeben und haben die mich bewirtet und da habe ich keine Rechnung bekommen. Ich sage, ja und? Ich habe ein kleines Häuschen in Wilhelmshorst bei Potsdam und das habe ich umbauen lassen. Da habe ich höchst die Hälfte auf Mehrwertsteuer gezahlt. Und mindestens die Hälfte, gefühlt 50.000, weiß ich genau, in den letzten 10, 15 Jahren, haben wir schwarz gemacht. Das ist doch völlig normal. Das ist in Deutschland nicht viel anders wie in Griechenland. Das heißt, man muss auch ein bisschen entmythologisieren. Dritter Punkt, also Korruption. Vierter Punkt, Landwirtschaft. Griechenland war bis ungefähr Anfang der 90er Jahre ein Land, das sich selber insgesamt versorgen konnte, was also Agrarexporteur war, also Nettoexporteur war, hat mehr exportierten Lebensmittel als importiert, zwar nicht nur Oliven und Feta, das ist immer so eine blöde Formulierung, ja, die haben Feta und Oliven, dann hat es sich irgendwie, Olivenöl vielleicht noch, dann hat es irgendwie, nein, es war eine relative Selbstversorgung. Griechenland ist in dem Maß, wie es in europäische Wirtschaftsgemeinschaft, europäische Gemeinschaft, europäische Union kam und in den Euroraum kam, in dem Maß die Landwirtschaft kaputt gemacht worden, niedergemacht worden. Es hat sich nicht mehr gelohnt, in Griechenland Getreide anzubauen, Gemüse anzubauen, Tomaten anzubauen, weil es billiger war, die aus Nordafrika zu holen. Es gab auch Gelder der Europäischen Union, ein Prozess, den es auch in Portugal gibt, den es in Spanien gibt, den es in Frankreich gibt, den es in Italien gibt und so weiter. Ich war neulich in Florenz, weil ich viel zu tun habe mit dem Kampf gegen eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die unter Florenz durchgeführt wird und da engagiert bin gegen eines dieser Grande Opere Inutili, wie die Italiener sagen, eines der großen unnützen Werke, also dieser absurde Untertunnel unter der Stadt, ähnlich wie Stuttgart 21. Und da haben mir die Italiener in Florenz gesagt, als wir in der Kneipe waren und irgendwie ein Gericht bekamen, wo Zitronen dabei waren, sagt, die Zitronen sind alle, woher? Aus Marokko. Und die Zitronen aus Sizilien verfaulen. Es ist teurer, Zitronen aus Sizilien in Florenz auf den Tisch zu bekommen, als Zitronen aus Marokko zu bekommen. Allein die Züge aus Sizilien nach Norditalien wurden eingestellt, also die Güterzüge wurden eingestellt, die regelmäßig jeden Tag Waren, also Orangen, Zitronen, Tomaten, Gemüse aus Sizilien gebracht haben, weil es sich nicht mehr lohnt, weil es billiger ist, das aus Nordafrika nach Italien zu transportieren, was ähnlich in Griechenland war. Das heißt, die griechische Wirtschaft ist heute, Landwirtschaft ist heute weitgehend auf ein Drittel gefühlt reduziert worden. Griechenland importiert heute 70% seiner Lebensmittel, wobei den Rest der Krise der Landwirtschaft wurde ihr gegeben vor einem Jahr, als die Sanktionen gegen Russland der Europäischen Union wegen der Ukraine-Krise verhängt wurden und die Russland daraufhin reagiert hat mit einem Boykott für EU-landwirtschaftliche Güter, wo Griechenland in starkem Maß mit betroffen war, bis dahin in starkem Maß noch nach Russland landwirtschaftliche Produkte exportiert haben. Der fünfte Aspekt ist etwas positiv, das heißt, der Tourismus in Griechenland ist weiterhin ein großer Wirtschaftsfaktor, hat weitgehend seine Position halten können. Jedes Jahr werden ungefähr 13 Milliarden Euro im griechischen Tourismus erwirtschaftet, die bisher im Großen und Ganzen, Stichwort Fraport habe ich vorher gesagt, das ist jetzt eine neue Situation, aber im Großen und Ganzen in Griechenland bleiben, weil der griechische Tourismus, anders als der spanische zum Beispiel, in starkem Maß noch kleinteilig ist, also kleine Hotels, kleine Häuschen, die vermietet werden, kleine Strandanlagen und so weiter. Das ändert sich sicherlich in den nächsten Jahren, hat sich in den letzten Jahren bereits geändert. Tourismus ist ein Faktor, der wirkt gesamtwirtschaftlich wie Exporte. Also sagen, die haben nur die und die Exporte, ist eigentlich nicht ganz richtig, weil Tourismus gehört dazu. Tourismus ist, also weil es Devisen sind, weil Geld aus anderen Ländern reinkommt, ähnlich wirken, wie wenn sie Olivenöl nach Deutschland verkaufen würden, weil die Deutschen eben da dann entsprechend Geld ausgeben, das benutzt werden kann, um eine relativ ausgeglichene Handelsbilanz zu erreichen. Letzter Punkt, aber muss man sagen, dass trotzdem eben in den ganzen letzten 10, 20 Jahren eine Entindustrialisierung stattgefunden hat in Griechenland. Das heißt, die wenigen Industriebereiche, die die Griechen und Griechinnen noch hatten, im Bereich der Halbfabrikate, also zum Beispiel Konservenindustrie, also Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten, im Bereich der Stahlindustrie, im Bereich der Werften, sie hatten einige große Werften in Piräus und Thessaloniki gehabt, die wurden weitgehend platt gemacht, weil sie im Rahmen des Euros, darauf gehe ich nachher nochmal ein, nicht konkurrenzfähig waren und wurden ähnlich wie Lischnave in Portugal und ähnlich wie die spanischen Werften zerstört und sind heute nicht mehr oder weitgehend nicht mehr existent. Eine Ausnahme bilden die Reeder, also die Schiffsfahrt. Die Schifffahrt ist weiterhin die größte oder zweitgrößte der Welt, die zu den die griechischen Eigentümern gehört. Nur ist sie praktisch nicht in der griechischen Bilanz auftauchend, weil 90% der griechischen Schiffe ausgeflaggt sind, was aber auch für die deutschen Schiffe gilt, in Liberia, in Cayman Islands und anderswo angemeldet sind. Auch die griechischen Reeder, die Milliardäre, wo es immer heißt, ja, aber warum besteuern die Milliardäre nicht? Na, die wohnen gar nicht in Griechenland. Die haben ihren Erstwohnsitz und ihren Steuerwohnsitz anderswo in der Regel in London. London hat ein Gesetz, das nennt sich Non-Domiciled-Gesetz, wonach 123.000 Milliardäre und Millionäre in London wohnen können. Die zahlen einem im Jahr aus der Portokasse irgendwie 50.000 Euro oder 100.000 Euro, weiß ich genau. Und damit müssen sie nie mehr Steuern zahlen. Das ist ein Sondergesetz in London, wo im Grunde Milliardäre aus der ganzen Welt, also russische Oligarchen, ukrainische Oligarchen, die treffen sich da und mögen sich da auch wahrscheinlich in London, oder griechische Reeder oder deutsche Reiche wohnen können und praktisch steuerbefreit sind. Auch die Tonnagesteuer, ja, was immer heißt, ja, warum haben die bei den wenigen Schiffen, die auf griechische Flagge laufen, nur eine Tonnagesteuer? Warum besteuern die nicht den Umsatz des Schiffes? Tonnagesteuer heißt, du zahlst einmal einen bestimmten Betrag für das ganze Schiff, entsprechende Tonnage, Schiffsverdrängung, ja, und dann hat sich das, ist gut. So. Ich kann nur sagen, die ganze Welt, alle Schiffe der Welt haben nur Tonnagesteuer. Auch Deutschland hat unter Schröder im Jahr 2001 die Tonnagesteuer eingeführt. Die ganze Schifffahrt basiert weltweit auf Tonnagesteuer. Das heißt, es wird praktisch nicht wirklich der Umsatz versteuert, sondern nur die Schiffsverdrängung, die lächerlich ist, versteuert. Die hat damit zu tun, damit bin ich ein bisschen in meinem Element als Kritiker der Globalisierung und der Transportgesellschaft, damit zu tun, dass im Grunde durch die Globalisierung alle Transporte der Waren so verbilligt werden, weil alle Transportarten subventioniert werden. Also die Häfen, die Schifffahrt, das Personal auf den Schiffen, was Filipinos sind und so weiter und so weiter, das Ausgeflaggtsein der Schiffe, dann das Ausbackern, sagen wir, der Elbe jetzt wieder, die ausgebackert werden muss auf Steuerzahlerkosten und so weiter, die Eisenbahnen, die Lastwagen, die Autobahnen, alles subventioniert und dadurch entsteht eine Situation, dass praktisch weltweit du eine Konkurrenzsituation hast, wo zum Beispiel auf einer Flasche chilenischem Sauvignon Wein 6 Cent Transportkosten stecken. Und dieser chilenische Sauvignon-Wein konkurriert mit dem, ich bin Süddeutscher, badischen Gutedel, ja? Oder württembergischen Heuchelberger, gibt es auch. Ja? Das heißt, mit 6 Cent, ja, das gilt für die ganze Welt natürlich, ja, mit 6 Cent Transportkosten durch die ganze Welt ist klar, dass natürlich dann die günstigeren Produktionskosten, niedrigere Löhne, anderswo und die niedrigen Umweltstandards oder niedrige Benzinsteuern und so weiter, anderswo natürlich in direkte Konkurrenz geraten, damit der Gutedel halt, sagen wir, 6 Euro oder 5 Euro kostet, wenn er wirklich gut ist, wie eine chilenische Flasche Wein vielleicht dann 3 Euro kostet. Und dann der Konsument sagt, ja, ich bin doch nicht blöd. Die Qualität ist durchaus die gleiche, ja. Aber halt der Transport ist nicht drin, denn zahlen die chilenischen Steuerzahler, die deutschen Steuerzahler und so weiter und so weiter. Um eine Relation mal noch zu nennen, von der Größe von Griechenland, was auch erklärt, warum man mit Griechenland so umspringen konnte. Der gesamte addierte Umsatz, der Jahresumsatz der 60 größten griechischen Konzerne, entspricht einem Vierteljahresumsatz von VW. Ja? Ein Vierteljahresumsatz von VW glaube ich, 150 Milliarden ungefähr, entspricht dem gesamten Jahresumsatz von den 60 Größen, das sind alle börsennotierte griechische Unternehmen an der Athener Börse. Das macht ungefähr klar, in welchen Relationen wir hier reden. Im Jahr 2010 brach dann die offene Krise in Griechenland aus. Damals gab es Wahlen, Ende 2009, glaube ich, wo die PASOK zum ersten Mal wieder nach der Neodemokratia, war damals faktisch ein Zwei-Parteien-System, die Mehrheit bekommen hat. Andreas Papandreou war der neue Ministerpräsident. Er hat eigentlich Tabula Rasa gemacht und gesagt, die Verschuldung von Griechenland ist eben nicht 110% des Bruttoinlandproduktes. Man misst die öffentlichen Schulden in der Regel als Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Die Deutschen haben heute 70% oder 75%. Die gesamten öffentlichen Schulden Deutschlands liegen bei 75% des deutschen Bruttoinlandproduktes. In Griechenland lagen sie bei 110%, 120%. Papandreou sagt, es sind 135% ungefähr, weiß nicht mehr genau. Es wurde gesagt, dass dann Griechenland unter den Schutzschirm der Europäischen Union schlüpfen müsste, dass dann Griechenland Kredite annehmen müsste, dass dann ein Sparprogramm in Griechenland aufgedrückt werden müsste. Dagegen hat Andreas Papandreou ganz kurz mal aufgemuckt und hat ein Referendum in Aussicht gestellt, also die griechische Bevölkerung ein Referendum 2010 wohlgemerkt. Ja, ich rede nicht vom 5. Juli 2015, wo dann ein Referendum machen wurde, und von einer Woche war er weggefegt. Stattdessen kam eine Technokratenregierung von Papadimos. Papadimos war ein früherer Goldman Sachs-Mann und der frühere Zentralbankpräsident von Griechenland an die Regierung. Und es wurden in der Zeit damals im Jahr 2011 und im Jahr 2013 zwei große Memoranda realisiert. Memorandum of Understanding heißt es im IWF-Slang. Das heißt, zwei große Sparprogramme etabliert, mit denen angeblich einerseits Hilfe an Griechenland gegeben werden würde und andererseits Sparprogramme gemacht werden würden, mit denen es möglich sein würde, in 4, 5, 6, 7 Jahren die Schuld Griechenlands zu reduzieren. Das Ergebnis war, dass insgesamt die Schulden Griechenlands nicht reduziert, sondern gestiegen sind. Das Ergebnis war, dass die Schulden am Beginn der Syriza-Regierung Februar diesen Jahres statt bei 120% des Bruttoinlandsprodukts bei 170% oder 80% des Bruttoinlandsprodukts gewesen sind. Vor allem aber war das Ergebnis, dass die Binnennachfrage in Griechenland, also das, was die Leute ausgeben können, essen können, die Malocher, die Rentner, die Azubis, die Studis und so weiter, massiv reduziert wurde und das gesamte Bruttoinlandsprodukt massiv gesenkt wurde. Wobei klar ist, wenn die Schulden gleich bleiben oder leicht steigen und das Bruttoinlandprodukt sich senkt, dann der Anteil der Schulden am BIP, am Bruttoinlandsprodukt, nochmal steigt. Also stieg nicht allein die Summe der Schulden absolut, die stieg nicht so stark, von 280 auf 320 Milliarden Euro, glaube ich. Es stieg primär der Anteil der Schulden am BIP, am Bruttoinlandprodukt, weil das BIP um 25% seit 2010 zurückgegangen ist und dadurch im Grunde der Anteil noch höher wurde. Trotzdem ist richtig, das so zu messen, weil die Schulden natürlich bedient werden müssen, also die Schuldendienst, Zinseszins, Zinszahlung und Rückzahlung müssen bedient werden aus dem Einkommen im Jahr, was die griechische Bevölkerung, der griechische Staat insgesamt hat. Dabei war es so, dass in erheblichem Maß die Gelder, die an Griechenland geflossen sind, ungefähr 130 Milliarden Euro neue Gelder, eben nicht der Bevölkerung und nicht dem Staat und nicht den Banken dort oder kaum den Banken dort und nicht der Wirtschaft, gar nicht der Wirtschaft dort zugute kam, sondern primär dem internationalen Banksektor zugute kamen. Das heißt, es wurde Gelder gegeben, damit Griechenland Gelder wieder geben kann an die europäischen, an die deutschen, an die französischen, britischen, US-amerikanischen, zum Teil auch griechischen Banken. Um zwei Zahlen zu nennen. Seit dem Jahr 1990 hat Griechenland 650 Milliarden Euro an Schuldendienst bezahlt. Also 1990, das sind also 10, 20, 25, ein Vierteljahrhundert. In 25 Jahren zahlte Griechenland 650 Milliarden Euro Schuldendienst. Griechenland hat aber nur heute, oder hatte nur bis vor ein paar Wochen, 310 Milliarden Euro Schulden. Er hat also mehr als doppelt so viel in den 20, 25 Jahren an Schuldendienst gezahlt, als es Schulden insgesamt hat. Oder noch eine krassere Zahl. Seit dem Jahr 2010, als seit der offenen Krise in Griechenland, bekam Griechenland 250 Milliarden Euro neuen Geldern, die reingeflossen sind. Im gleichen Zeitraum hat Griechenland 195 Milliarden Euro Schulden gezahlt. 250 Milliarden Euro neu und 195 Milliarden im gleichen Zeitraum wurde wieder an Zinsentilgung, an Banken und so weiter gezahlt. Es gab dann Ende Januar diesen Jahres Wahlen, am 29. genau. Bei diesen Wahlen ging eine Partei mit Namen Syriza als Sieger hervor. Diese Partei Syriza ist nicht jung, ist ein paar Jahrzehnte alt, aber muss schon sagen, dass Syriza eine Partei ist, die noch im Jahr 2011 4% der Stimmen hatte. Und im Jahr am 29. Januar 2015 auf 36% der Stimmen angestiegen ist. So wie gesagt, ist ein sehr breites Bündnis eigentlich von der Partei gewesen, muss man sagen, hat sich ja geändert in den letzten Tagen oder Wochen, wo mehrere Strömungen, anarchistische zum Teil auch, trotzkistische, klassisch-kommunistische oder aus der KP-Tradition kommende, aber nicht stalinistische, die bei der KKU, KKUE geblieben sind, Parteien sich zusammengeschlossen haben, auch PASOK-Leute, also nach dem Niedergang von PASOK, von Andreas Papandreou, gibt es auch PASOK-Leute zu Syriza gestoßen. Syriza hat die Wahl triumphal gewonnen Ende Januar. Ihr hat ein Mandat gefehlt, um die absolute Mehrheit im Parlament zu bekommen. Das liegt daran, dass in Griechenland ein nicht demokratisches, aber in dem Fall einer demokratischen Partei zugutekommendes Wahlrecht existiert, wonach die relativ stärkste Partei nochmal, ich weiß nicht genau wie viele, ich glaube 50 oder 30 Sitze im Parlament dazu bekommt, um zu sichern, dass eben nicht wechselnde Mehrheiten da sind. Es hat eine Stimme gefehlt und ein Abgeordneter gefehlt. Syriza ging dann ein Bündnis ein mit der ANEL-Partei. ANEL, die wahrscheinlich nach dem 20. September, nach der nächsten Wahl nicht mehr da sein wird. Das ist eine Partei, die man als rechtspopulistisch, aber gegen neoliberale Programme gerichtet und antideutsch bezeichnen kann. Das heißt, Tsipras, der führende Kopf von Syriza, ging ein Bündnis mit der Partei ein, die, bei der er sicher war, dass sie nicht neoliberale Programme unterstützen würde. Es gab damals eine zweite Partei, Topotami, die jetzt vielleicht Zulauf bekommt bei den nächsten Wahlen, die aber eher liberal ist, demokratisch, aber neoliberal offen ist und so weiter, die eben nicht als Partner gewählt wurden. Wenn man jetzt die Situation zwischen der Wahl 29. Januar und dem Referendum oder bis einschließlich Referendum 6., 7., 8. Juli nimmt, dann kann man sagen, dass es 5 verschiedene Prozesse gab in Griechenland. In der ersten Phase von Januar bis März hatte Syriza Führung, vor allem jetzt Alexis Tsipras und Yanis Varoufakis, eine Art EU-Tour gemacht, eine Goodwill-Tour der Europäischen Union gemacht, um Bündnispartner zu suchen. Sie haben die aber fast nur an der Spitze der Regierung, also Renzi in Italien oder Rajoy in Spanien oder der griechische der portugiesische Ministerpräsident Coelho, glaube ich, Irland und so weiter gesucht und sind auf immer harteren Widerstand gestoßen, haben keine Bündnispartner gefunden. Kann sogar sagen, am Ende der Tour im März war Griechenland isolierter als vorher. Es gab zweitens einen Prozess in Griechenland selber, den man nicht vergessen sollte, wo in der kurzen Zeit, also Februar bis Anfang Juli, eine ganze Reihe von parlamentarischen und regierungsamtlichen, fortschrittlichen Politiken gemacht wurde. Unter anderem wurden Sozialprogramme verabschiedet, die den Ärmsten der Armen, 200.000 Menschen, die Möglichkeit gaben, schuldenlos zu werden oder gratis Strom zu bekommen, gratis Wasser zu bekommen, nicht mehr auf die Straße gesetzt zu werden, wenn die Vermieter sie rausschmeißen wollten und so weiter. Es wurde ein Rundfunksender, der staatliche Rundfunksender, der vor 3 Jahren geschlossen wurde, mit 2000 Beschäftigten wieder eröffnet, ERT. Ich war bei der Öffnung dabei, es war fantastisch bewegend, im Mitte Juni. Sie haben 500 Putzfrauen, die ein Symbol in ganz Europa waren, die durch Europa gereist sind, die gefeuert worden sind beim Ministerium, wieder eingestellt, darunter dann 3000 andere Beschäftigte in dem Ministerium und so weiter. Sie haben mehreren 10.000 Kindern und jungen Flüchtlingsmenschen, also Flüchtlingskinder und Flüchtlingsmenschen, griechische Pässe gegeben, also gesagt, wer in Griechenland geboren ist oder die kriegen griechische Pässe, sind EU-Bürger damit geworden, was faktisch ausgezeichnet war, was sie legalisiert hat, ihre Anwesenheit in Griechenland. Und sie haben bis Juni ungefähr das Thema Reparation, also dass Deutschland nie Reparation gezahlt hat für alle Verbrechen in Griechenland, das Thema aufgebracht und in die Debatte reingebracht, was eine Zeit lang auch eine ziemliche Rolle in Deutschland gespielt hat. Es gab eine Periode, drittens von März bis 26. Juni. In der Periode hat die Führung von Syriza intensive Gespräche mit der Europäischen Union geführt über ein neues Programm, wie Entschuldung gemacht werden könnte, wie die Schulden reduziert werden könnten, wie die Europäische Union wirtschaftlich Griechenland unterstützen könnte und so weiter. Sie haben in dem Prozess bereits erhebliche Konzessionen gemacht, die gingen relativ weit, aber sie hatten ziemlich klare rote Linien. Die roten Linien waren keine Rentenkürzung, keine Mehrwertsteuererhöhung und keine Privatisierung von wichtigen Projekten wie OTE. OTE ist die Telekommunikationsgesellschaft und Energiesektor und Fraport, also die Flughäfen, sollten nicht privatisiert werden. Es gab dann am 27. Juni eine Art Notbremsenreaktion, das heißt, als die Europäische Union immer härter auftrat, immer mehr verlangte von der griechischen Regierung, hat am 27. Juni Tsipras die Notbremse ergriffen, hat die gesamte Verhandlungsdelegation abgezogen aus Brüssel, sind zurückgeflogen nach Athen, hat eine Fernsehansprache gehalten, wonach am 5. Juli, eine Woche drauf, ein Referendum stattfinden würde über die Frage Ja oder Nein, Nee oder Ochi zur Frage des Memorandums. Sie haben veröffentlicht, was die Europäische Union bis dahin wollte, an Mehrwertsteuererhöhung, an Rentenkürzung, an Privatisierung und so weiter und haben die schlichte Frage gestellt, ob die Bevölkerung zu diesem Text des Memorandums praktisch der Europäischen Union Ja oder Nein sagt. Wir haben aufgerufen, eine Woche darauf diese Abstimmung durchzuführen. Sie haben Tsipras hat erreicht, dass auch im griechischen Parlament mit einer riesigen Mehrheit am 28. Juni das Referendum beschlossen worden ist. Auch erreicht, dass das oberste Gericht gesagt hat, das ist legal, kann man machen. Die Europäische Unionsmedia haben gesagt, das kriegen die gar nicht hin. In einer Woche Referendum, völlig aussichtslos. Die Leute begreifen das gar nicht. Es hat eine riesige Kampagne gegeben von allen Medien der Welt und den Medien in Griechenland. Dazu sage ich gleich noch was. Sodass in den Tagen vor dem Referendum, ich war damals in Athen, eigentlich alle gesagt haben, das verliert Tsipras. Sogar gesagt haben, das hat er nur gemacht, damit, wenn er verliert, er sagen kann, ich konnte gar nicht anders. Die Bevölkerung sagte Ja zu dem Memorandum. Ich war um 19 Uhr am 5. Juli, das war zur Zeit, als die Wahllokale schlossen, im Hauptquartier von Syriza gewesen. Und ein Journalist fragte mich als Deutschen, was ich denn schätzen würde, wie die Wahl aus das Ergebnis sein würde. Ich habe gesagt, 53,7% Ochi, nein. Dann haben die alle gelacht. Ja? Weil ich gesagt, das ist absurd, wird höchstens ein Patt sein, 50% oder irgend so ähnlich. Ja? Das war schon überoptimistisch. Es war dann eineinhalb Stunden später klar, es waren 61,3%, die Nein gesagt haben. Wobei das Nein noch untertrieben ist, weil die KUKUE, die griechische Kommunistische Partei, hat aufgerufen, ungültig zu stimmen, mit eigenen Zetteln abzustimmen. Da die Kommunisten auf ungefähr 5, 6, 7% der Stimmen kommen, kann man sagen, dass ungefähr 2/3 der griechischen Bevölkerung Nein gesagt haben. Die Kommunisten haben auch zum Nein aufgerufen, nur nicht in die normalen Urnen das reinzugeben. Das heißt, wenn die Wahl knapp verloren gegangen wäre, hätte es ein riesiges Problem für die Kommunisten gegeben, weil es an ihren Stimmen gelegen hätte. Aber es waren dann 61% normales Nein plus 4, 5, 6, 7% Nein der Kommunisten. Das heißt, auch am Tag nach der Wahl, also am 6. Juli, vormittags, gab es ein Treffen aller griechischen Parteien mit Ausnahme der Faschisten, der Goldenen Morgenröte, die sich eingeschworen haben, aufgrund des überwältigenden Neins, dass sie Tsipras nach Brüssel schicken, um mit dem Rücken gestärkt, mit Brüssel zu verhandeln, ein neues Memorandum, was nicht mehr diese Härten haben dürfte, wie das, was ein paar Tage vorher von Brüssel und von Deutschland und Scholz und so weiter vorgelegt worden war. Es gab dann eine verrückte Situation, dass die Europäische Union den Spieß umgedreht hat. Das auch gelungen ist, in den normalen Medien in Europa so zu tun, als wäre es genau umgekehrt. Es wurde gesagt, also erstmal gab es 3 Tage gar keine Verhandlungen. Ja? Die haben alle in Griechenland gesagt, wir fahren nächsten Tag nach Brüssel und dann werden wir ein neues Angebot bekommen. Und die haben einfach gesagt, wir haben keine Zeit, wir treffen uns nicht, wir können nach Brüssel fliegen, wie ihr wollt, aber wir sind nicht da. Und haben europaweit publiziert, der Ball liegt im griechischen Lager, die Griechen müssen liefern. Und sie müssen noch mehr liefern als zuvor. Ich habe völlig vergessen, was total wichtig ist zu sagen. Als Tsipras am 27. Juni das Referendum ausgerufen hat, hat am Tag darauf die Europäische Zentralbank gesagt, die ELA-Kredite, das sind Bürgschaften für die Banken, für Zeiten, wenn massenhaft Geld von Banken abgehoben wird. Ja, also eine Art Sicherheitsfonds der Europäischen Union. Die ELA-Kredite werden gestoppt. Die griechischen Banken bekommen kein Geld mehr von der Europäischen Union. Weswegen klar war, dass am Tag darauf, am Montag darauf, also am 29. Juni, alle Banken geschlossen waren. Das heißt, diese Wahl, das Referendum mit diesem fantastischen Ergebnis fand statt, obwohl schon eine Woche lang alle Banken geschlossen waren. Obwohl die Rentner ihre Renten zum Teil nicht ausgezahlt bekommen haben oder stundenlang anstehen mussten, um die Renten ausgezahlt zu bekommen. Es gibt 1,6 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Griechenland von 10,8 Millionen Einwohnern, ja, 1,6 Millionen Rentner. Das war also eine unwahrscheinliche Erpressung, die stattgefunden hat und die trotzdem nochmal vor dem Hintergrund muss nochmal stärker werden, dass eben diese 61 oder 66% zustande kam. Als die Europäische Union, wie gesagt, nach dem Referendum das Gegenteil machte und es auch europaweit keine Massenbewegung zugunsten der Griechen und Griechinnen gab, als dazu noch gesagt wurde, der griechischen Delegation, dass am Montag, dem 13. Juli, der Stecker gezogen werden würde, das heißt konkret, dass dann 2 Großbanken pleite gehen würden in Griechenland, dass ein Bail-in geben würde, das ist das, was sie in Zypern gemacht haben vor 3 Jahren, wonach alle Guthaben über einen bestimmten Betrag, sagen 5.000 Euro, auf dem Konto zum Teil eingezogen werden, zugunsten der Gläubiger. Also wenn du jetzt sagen wir, 7, 8 oder deine Oma oder was 20.000 Euro auf dem Konto hat, bleiben davon nur 8.000 übrig. Und 12.000 wandern weg und waren irgendwie zur Abzahlung der griechischen Schulden bedient und so weiter. Als das alles stattgefunden hat, hat die Syriza als Partei eine Art innere Kapitulation vollzogen am 10. Juli. Es gab eine Zustimmung im Großen und Ganzen den wichtigsten Punkten des neuen Memorandums, auf das gehe ich nachher nochmal ein, sodass damit klar war, dass Syriza kapituliert vor der Erpressung der Europäischen Union. Seither, Ende August, wurde ein neues Memorandum beschlossen, das hat, ich glaube, 300 Seiten. Der Deutsche Bundestag hat dem zugestimmt. Das Memorandum hat ungefähr die folgenden 5 Bestandteile. Erstens, die Mehrwertsteuer wird nochmal erhöht in Griechenland. Wir haben jetzt die höchste Mehrwertsteuer in Griechenland von der gesamten Europäischen Union, vom gesamten Euroraum, Europäische Union bin ich nicht ganz sicher, Euroraum jedenfalls, von bis zu 23%, mit 2, 3 kleinen Ausnahmen. Es kommt zu weiteren Rentenkürzungen in Griechenland, vor allem auch bei den Armen, bei den niedrigsten Renten, wo eine Zusatzrente des Staates hinzukommt, die soll ganz gestrichen werden in den nächsten 2, 3 Jahren. Es gibt besondere krasse Auflagen für 2 wichtige Sektoren, einmal für die Landwirtschaft, wo Dieselkraftstoff nicht mehr verbilligt ausgegeben werden wird, was der Landwirtschaft naja, nicht ganz den Rest geben oder massive Verschlechterung nochmal für die Bäuerinnen und Bauern bringen wird. Und beim Tourismus, weil die Mehrwertsteuerreduktion der Inseln vor allem gestrichen wurde. Also die Inseln hatten alle halber Mehrwertsteuersatz im Großen und Ganzen, also wären dann bei 23%, bei 11 oder 12% gelandet. Man muss sagen, in ganz Europa ist es so, dass alle Inseln immer Mehrwertsteuerreduktionen haben. Also Korsika hat halben Mehrwertsteuersatz. Die Kanarischen Inseln haben gar keinen Mehrwertsteuersatz. Null Mehrwertsteuer, ja? die Azoren und Madeira haben 50% weniger Mehrwertsteuer und so weiter. Aber Griechenland soll jetzt die Inseln die gleiche Mehrwertsteuer haben wie jedes Festland. Wobei natürlich klar ist, dass eben Transporte auf die Inseln von Lebensmitteln bis hin zu Wasser und so weiter Geld kosten, die also nicht mehr sozusagen eine kleine Gegenleistung bekommt, was im Grunde ein erheblicher negativer Effekt für den Tourismus, der zu 60% in Griechenland auf den Inseln stattfindet, ist. Es wurde viertens ein Privatisierungsfonds eingerichtet, eine Art Treuhand, wo wir in Ostdeutschland besondere Erfahrungen gehabt haben, wo alle oder fast alle staatliches Eigentum in diese Treuhand eingebracht werden soll. Die Treuhand ist kontrolliert von der Europäischen Union. Die Griechen haben kaum was zu sagen bei der Treuhand. Und dann einzeln, also Inseln habe ich auch zitiert, aber jetzt vor allem Energieunternehmen, Wasserunternehmen, Airports habe ich schon genannt, einzelne Häuser, Liegenschaften, Strände, Yachthäfen und so weiter, die sollen nach und nach an internationale Interessenten oder auch griechische Milliardäre verkauft werden. Der Treuhandfonds soll 50 Milliarden Euro umfassen, bis zu 50 Milliarden soll da reinkommen. Alle sagen, es gibt es gar nicht, so viel Eigentum in Griechenland. Bei den jetzigen Preisen, die alle gedumpt sind, das heißt, er wird alles, was irgendwie geht, da reingepresst werden. Tsipras verkauft das und sagt, wenn mal alle die Hälfte des Treuhandfonds, 25 Milliarden, daraus bezahlt ist, dann wird daraus auch investiert in Griechenland. Nur keiner glaubt, dass die Hälfte, dass 25 Milliarden Euro zusammenkommen. Deswegen wird nie aus dem Treuhandfonds irgendwas bezahlt werden. Vor allem hat sie die Schuld von Griechenland nochmal um 89 Milliarden Euro erhöht, sodass jetzt die Gesamtschuld Griechenlands von 310 Milliarden auf 400 Milliarden Euro angestiegen ist. Angesichts der Tatsache, dass das Bruttoinlandsprodukt in Griechenland in diesem Jahr nicht steigt, wahrscheinlich nochmal sinkt, heißt es, dass die Gesamtschuld, wieder gemessen am Bruttoinlandsprodukt Griechenlands, von jetzt 180% oder 173% auf weit über 200% ansteigen wird und damit eine der höchsten Schuldenquoten in der gesamten Welt darstellen wird. Man kann sagen, eine Schuldenquote mit 200% ist auch noch nicht mal das Schlimmste. Japan hat 250%. Nur wenn die Schuldenquote primär, die Schulden im Ausland kontrolliert werden, die japanischen Schulden werden primär von den japanischen Menschen, Pensionsfonds oder einzelnen Bürger, die Staatsanleihen Japans kaufen, kontrolliert, das ist in Griechenland was ganz anderes, ist es wirklich absolut anders und absolut erdrückend. Das geht so weit, dass Christine Lagarde, die Chefin vom Internationalen Währungsfonds, nicht dabei ist bei dieser bisherigen neuen Memorandum of Understanding, sondern sagt, Griechenlands Schulden sind nicht mehr schuldentragfähig. Das heißt, Griechenland kann die Schulden nie und nimmer zurückzahlen, weswegen sie plötzlich auch einen Schuldenschnitt fordert. Inzwischen ist Syriza gespalten. Eigentlich ist die Mehrheit der Partei gegen Tsipras. Tsipras ist eine Minderheit. 60% im Zentralkomitee haben gegen das Memorandum gestimmt. Zentralkomitee ist bei Ihnen Parteivorstand, kann man sagen. An der Basis ist ohnehin die Mehrheit dagegen, ganz eindeutig. Die Mehrheit im Parteivorstand, im ZK, verlangte einen außerordentlichen Parteitag Ende September. Tsipras hat es abgelehnt und stattdessen Wahlen ausgerufen für den 20. September, also in 2,5 oder 3 Wochen. Das führt dazu, da bei vorgezogenen Neuwahlen innerhalb von einem Jahr der Regierungschef selber oder der Chef einer Partei selber bestimmen kann, wer kandidiert, dass Tsipras allein oder Tsipras und seine engsten Getreuen bestimmen, wer kandidiert für Syriza bei der nächsten Wahl, weswegen der linke Flügel von Syriza, im Parlament sind das ungefähr ein Drittel, im ZK, wie gesagt, die Mehrheit, eine eigene Partei gründen musste, weil sie gar nicht kandidieren hätten dürfen. Eine Partei, die jetzt Volkseinheit genannt wird und die als eine Partei antritt. Es gibt eine dritte Abspaltung, nennt sich Gruppe der 53 plus, also 53 Leute im ZK und andere und so weiter, die aber jetzt bei der Wahl jedenfalls zusammengegangen sind mit Tsipras, sodass bei der Wahl selber die alte Syriza, eigentlich die Minderheit der Partei, aber mit dem Gloriole von Syriza kandidieren wird und die Volkseinheit kandidieren wird. Es gibt dramatische Veränderungen in den Zustimmungen. Syriza hatte bei der Wahl, wie gesagt, 36%. Syriza hatte vor dem Referendum 50% bei Meinungsumfragen, im Referendum selber wisst ihr 61%, aktuell werden 25%, also auch 10 Prozentpunkte weniger als am 29. Januar für Syriza vorhergesagt. Die ND, die völlig weg war, also die konservative Partei, liegt jetzt gleich auf in den Meinungsumfragen mit Syriza. Meinungsumfragen, weiß ich nicht, wie zuverlässig die sind. Die Volkseinheit, die linke Syriza, wird auf 5 bis 10 Prozent momentan geschätzt. Man kann davon ausgehen, dass in irgendeiner Form es nach dem 20. September ein Bündnis geben wird von Leuten, die für das Memorandum sind. Wie das aussehen wird, weiß man überhaupt nicht. Tsipras hat angekündigt, dass selbst dann, wenn er in einer Minderheit und in einer Opposition sein wird, wird er trotzdem von der Opposition aus für das Memorandum eintreten. Ja? Also er sagt nicht mal, wir müssen mitregieren, um ein paar linke Sachen weiterzumachen und deswegen die harte Nuss knacken und sagen, wir machen das Memorandum. Das heißt, wenn er in der Opposition sein würde, sagt er, würden wir auch dann in der Opposition weiter für die Umsetzung des Memorandums stimmen. Das Ergebnis für mich ist als Zwischenbilanz, die Krise in Griechenland wird bleiben. Die wird sich eher noch verschärfen in nächster Zeit. Syriza wird sich auch nach der Wahl zerlegen, weiter zerlegen, meiner Meinung nach. Weil es eine Sache zu sagen, es gab keine andere Möglichkeit. Und eine andere Sache zu sagen, dass man dann Schritt für Schritt, also Gesetz für Gesetz und Polizeieinsatz um Polizeieinsatz, das Memorandum umsetzen muss. Ja? Also besetzte Fabriken räumen muss. Ja? Oder selbstverwaltete Hospitäler räumen muss. Oder den Protest auf Chalkidiki, auf der Halbinsel oben im Norden, gegen den Goldabbau mit Polizeigewalt niederwalzen muss, was jetzt schon stattgefunden hat und so weiter. Das werden sie machen müssen. Das wird die Basis von Syriza nicht mittragen. Der Status von Griechenland kann man heute als eine Art Halbprotektorat bezeichnen, der weitgehend von Brüssel und von Berlin aus regiert wird. Und insgesamt ist auch klar, das habe ich eingangs schon gesagt, dass im Grunde das, was in Griechenland passiert ist, eine Art Fingerzeig ist mit dem, was mit anderen Peripherieländern stattfinden wird. Es wurde jetzt die Frage gestellt, gab es eine Alternative? Ich glaube, ja, es gab eine Alternative. Teilweise hätte die schon vor dem 29. Januar einsetzen müssen, auf alle Fälle danach, dass man ganz klar sagt, dass man nicht den Euro auf Teufel komm raus verteidigt. Ja? Also es wäre sicherlich schwer anzutreten, zu sagen, wir wollen das Euro raus in die Drachme haben. Das war schwierig. Aber eine Formulierung zu sagen, wir kämpfen darum, im Euro zu bleiben, aber nicht auf Teufel komm raus. Die Europäische Union uns verlangt Mehrwertsteuererhöhung, Rentenkürzung und Ausverkauf des Landes, dann werden wir notfalls einen Plan B verfolgen müssen, aus dem Euro rauszugehen. Das hätte erfordert, dass man spätestens ab Februar entwickeln muss, wie man eine Parallelwährung eventuell einführt und wie man über eine Parallelwährung möglicherweise zurück zur alten Währung Drachme oder einem neuen Begriff zu einer Währung gekommen wäre. Dazu gab es laut Varoufakis relativ weitgehende Pläne, wie sowas aussehen könnte. Parallelwährung, Einführung der eigenen Währung und so weiter. Es gab auch Überlegungen, dass die Banken verstaatlicht werden müssten. Ich glaube auch, dass Griechenland im Februar eine starke Position gehabt hat, zu sagen, wir zahlen einfach nicht mehr, solange bis eine für das Volk befriedigende Lösung da ist. Und die Position war nochmal gestärkt worden am 5. Juli durch die 61,3% der Bevölkerung, wo natürlich alle auch, ich glaube schon, dass die Mehrheit Europas sagte, also mit dieser Mehrheit kann man diesen Leuten das nicht aufzwingen. Aber eben die Kapitulation hat so stattgefunden. Jetzt kann man sagen, wenn jetzt Linke in Deutschland, die auch nicht so viel zustande kriegen, das heißt, die jetzt auch nicht so mächtig sind, wo selbst die Linke im Parlament, die jetzt nicht die radikale Linke ist, sondern nur die halbe Linke ist, wie auch immer man sie bezeichnen mag, eben gerade mal auf 8,7% bei den letzten Wahlen kam oder heute bei 8,7% ungefähr liegt, wenn wir auch keine Massenbewegung geschafft haben, also nach der Wahl in Griechenland, für Griechenland, die größte Demo waren vielleicht 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Leute für die Griechen und Griechen, dann ist es nicht so einfach jetzt von uns aus zu sagen, die hätten das und das und das und das machen sollen. Insofern bin ich relativ vorsichtig, aber es gibt eben in Griechenland selber Leute wie Lafazanis, den damaligen oder vormaligen Energieminister, oder Leute wie Lapavitsas, den Parlamentsabgeordneten und Ökonomieprofessor, die beide in der Volksunion sind, die damals schon gesagt haben, in Kritik an Tsipras, dass man so einen Plan B haben müsste und die heute eben auch ziemlich offen dafür eintreten, dass man notfalls aus dem Euro raus muss. Ich würde einen Schritt weiter gehen, weil der Euro im Grunde ein Strangulationselement ist für alle schwachen Länder in Europa, wo im Grunde über die Einheitswährung, wo nicht mehr abgewertet werden kann, letzten Endes diese Deindustrialisierung und der Abbau von Wirtschaftskraft in diesen Ländern der Peripherie stattgefunden hat. Ich möchte damit schließen, dass ich sage, es gibt sicherlich auch einige oder zwei große Lehren, die wir daraus ziehen sollten aus der griechischen Erfahrung. Die eine Lehre lautet, dass Demokratie offensichtlich das Gegenteil von Euro-Herrschaft ist, dass der Euro selber und die Eurokratie, die darauf aufbaut, das Regime, das innerhalb von der Europäischen Union mit den Euro-Ländern, was ja nicht Europa ist, ja, sind ja immerhin mit Großbritannien, mit Polen, mit Ungarn, mit Schweden, mit Dänemark, eine ganze Reihe von Ländern, die den Euro nicht eingeführt haben, wurde so getan, als wäre irgendwie der Euro gleich Europäische Union oder gar noch ganz Europa und so weiter, aber dass innerhalb dieses Euro-Raums in erheblichem Maß über das Instrument selber auch Demokratie abgebaut wird. Die zweite Lehre, die ich ziehen würde, ist, dass man mit einem kühnen Plan und mit einer damals authentisch wirkenden Führung, linken Führung, Massen begeistern kann, und erreichen kann, dass eine Bevölkerung in der großen Mehrheit sagt, ja, wir sind bereit, mit euch zusammen diesen Kampf zu wagen, weil dieses Ochi vom 5. Juli eben nicht allein irgendwie ein abstraktes Nein war, sondern ein Nein war unter diesen Extrembedingungen der Bandenschließung und ein Nein war, was im Grunde auch sagte, oder die Bevölkerung, bin ich 100% sicher, die sagt, wenn die sowas zur Abstimmung stellen, werden die auch einen Plan haben, was sie machen, wenn die Europäische Union hart bleibt. Dieser Plan war nicht da gewesen. Ganz zum Schluss, ich finde ganz wichtig, dass wir nicht das Gleiche machen, was die Medien machen, nämlich jetzt weggucken und sagen, Griechenland ist erledigt. Dass wir das, was es an Solidarität gab, versuchen einzusammeln und zu erhalten. Wir machen auch mit der Faktencheck Hellas weiter, wo ich gleich gemerkt habe, dass bei der Nummer 4, die kam direkt nach der Kapitulation raus, hatten wir noch 40.000 Exemplare verkauft. Bei der Nummer 5 habe ich jetzt gerade nur, in Anführungszeichen, nur 25.000 Exemplare drucken können vor 4 Tagen. Wir haben bisher 15.000 weg. Mal sehen, aber 25.000 Exemplare wegkriegen. Ja, das geht zurück, das ist ganz eindeutig. Wir werden auch am 17., 18. September, Oktober, also nach der Wahl in Griechenland einen Kongress machen, eine Konferenz machen im Haus der Demokratie, wo von allen drei Gruppen in Griechenland, also von der Tsipras-Partei, von der Gruppe der 53 und von der Volksunion Leute da sein werden, wo wir die Bilanz ziehen werden und versuchen werden zu prüfen, wie weit der Solidaritätsarbeit, auch praktische Solidaritätsarbeit mit Griechenland geübt und praktiziert werden kann. Dankeschön.